Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte ein bisschen was zu chronischem Schmerz erzählen. Frau Mellenborn hat es gerade schon gesagt. Eine kurze Übersicht, was ich Ihnen heute erzählen möchte. Erstmal, wie überhaupt Schmerz definiert ist. Und ich möchte mich dann damit ein bisschen beschäftigen, auch wie Schmerz im Gehirn verarbeitet wird. Einmal auch bei gesunden Probanden, da nimmt man oft halt einfach experimentellen Schmerz, also das heißt irgendwelche Geräte, die einen Schmerzreiz applizieren und schaut dann an, wie das Gehirn darauf reagiert. Und was uns da natürlich immer interessiert, ist auch, wie das in Patientengruppen verändert ist, also was da anders ist. Da halt chronischer Schmerz aber immer sehr schwer vorhersagbar ist, nutzen wir halt da auch dann experimentelle Reize, also dass wir halt einen Schmerz von außen, einen akuten Schmerzreiz geben und das dann halt auch vergleichen. Also da dann der zweite Punkt auch, also was verändert sich da dann bei chronischen Schmerzpatienten, wenn die halt auch so einen Schmerzreiz kriegen. Und den größten Block möchte ich dann damit verbringen, dass ich Ihnen ein bisschen was erzähle, was wir dann machen können, wenn jemand unter chronischem Schmerz leidet. Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes definiert Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder einer potenziellen Gewebschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen beschrieben wird. Wenn man sich das anschaut, was fällt dann erstmal auf? Schmerz taucht eigentlich nur am Anfang auf, ist aber dann eher, dass es was Unangenehmes ist, ja? Dass es einmal die Sinne betrifft, aber eben nicht nur, sondern auch, dass das Gefühlserleben auch beeinflusst ist. Und dann halt, dass es eine tatsächliche oder auch nur eine potenzielle Gewebeschädigung sein kann. Wenn man sich jetzt anschaut, wie wird Schmerz verarbeitet, erstmal bei gesunden Probanden, dann sieht man, dass es da verschiedene Komponente gibt. Die erste Komponente, das ist die sogenannte sensorisch-diskriminative Komponente und die beinhaltet sowas wie die Intensität, also wie stark ist denn jetzt der Reiz eigentlich, den ich gerade bekomme? Wo genau an meinem Körper ist es? Ist es der Finger, ist es eher der Fuß oder ist es der Bauch, also der Ort am Körper? Dann aber auch noch die Qualität. Ist es piekend, stechend, bohrend, brennend? Also Sie kennen das ja auch alles, so Schmerz kann ganz unterschiedliche Qualitäten haben und auch das wird darüber kodiert. Und dann aber auch die Dauer. Ist es ganz kurz, ist es ein bisschen länger? Das wird alles in dieser ersten Komponente kodiert. Und die Teile im Gehirn, die dafür verantwortlich sind, das ist einmal hier der laterale Thalamus, wo der Input aus der Peripherie des Körpers ins Gehirn kommt. Und von dort wird es dann weiter verschaltet in den sogenannten primären somatosensorischen Kortex und in den sekundären somatosensorischen Kortex. Das ist die sensorisch-diskriminative Komponente. Die zweite Komponente kommt auch wieder noch aus dieser Definition, ne, auch unangenehm, also auch emotional, motivational spielt da auch eine Rolle. Das ist also diese Unangenehmheit, die dieser Schmerz auch auslösen kann, aber auch sowas wie so ein Drang zu fliehen, dem Schmerz zu entkommen. Und das geht auch wieder über den Thalamus in das Gehirn aus der Peripherie, aber hier jetzt über den medialen Thalamus und von dort zum anterioren singulären Kortex und auch in die Insel. Es kann aber auch direkt aus der Peripherie in die Insel gehen und in das limbische System und von dort dann zum anterioren singulären Kortex. Hier ist auch ganz wichtig, die Insel, das wird später nochmal auftauchen, gerade diese emotionale, motivationale Komponente beinhaltet eher so die anteriore Insel, also den vorderen Teil dieser Gehirnstruktur, während der posteriore, der hintere Teil eher noch hier dieser sensorisch-diskriminativen Komponente zuzuordnen ist. Die dritte Komponente, die bei Schmerzen eine Rolle spielt, ist die kognitiv-evaluative Komponente. Und das ist also so Kognition, wie wenn Sie sich vom Schmerz ablenken, aber auch wie Sie den Schmerz bewerten. Wenn das für Sie sehr beeinträchtigend ist, wird es möglicherweise intensiver sein, als wenn Sie sagen, naja, da tut jetzt gerade was weh, aber das belastet mich jetzt nicht so und ich muss jetzt da weitermachen. Dann hat das auch einen Einfluss darauf. Es kann aber auch kulturelle Werte haben, also je nachdem, aus welcher Kultur man kommt, welcher Gesellschaft, man kommt, wird Schmerz anders eingeschätzt und auch anders mit umgegangen. Und auch das hat eine Rolle und wird auch in diesem präfrontalen Kortex hier verarbeitet. Was passiert jetzt, wenn man Muskelschmerz hat? Wie ist das da mit dieser Verarbeitung? Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel an der Fibromyalgie mitgebracht. Fibromyalgie ist eine chronisch weit verbreitete Schmerzen und Empfindlichkeiten, vor allem an allen vier Körperquadranten. Und wird darüber so spezifische Tenderpunkte, die Sie hier auch eingezeichnet sind, diagnostiziert. Das heißt, es wird da die Druckschmerzempfindlichkeit gemessen und es müssen halt dann eine gewisse Anzahl von Tenderpunkten schmerzhaft sein für die Diagnose. Generell finden wir bei Patientinnen, ich sage Patientinnen, weil das meiste sind, also über 90% sind Frauen, finden wir verringerte Schmerzschwellen. Also das heißt, das ist wieder jetzt dieses Experimentelle. Wir geben einen experimentellen Schmerzreiz als einen Hitzereiz oder einen elektrischen Reiz und gucken dann, ab welcher Schwelle fängt das an bei den Patienten, dass es anfängt weh zu tun. Das wäre dann die Schmerzschwelle. Oder ab welchem Wert sagen die Patienten, stärker, das kann ich jetzt nicht mehr aushalten, also die Schmerztoleranz, was wir da erfassen. Und da findet sich dann, dass diese Schwellen bei Patientinnen mit Fibromyalgie reduziert sind im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe. Und was wir auch finden, ist, dass die zentrale Schmerzverarbeitung verändert ist. Das heißt, dass das, was das Gehirn tut, während diese Schmerzreize kommen, anders ist als bei gesunden Kontrollprobanden. Und dazu werde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was im Detail zeigen. Das ist eine Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir hier so einen Katheter in den Muskel im Unterarm appliziert haben und über diesen Katheter dann Prostaglandin in hypotoner Kochsalzlösung appliziert haben. Das ist eine chemische Substanz, die sozusagen Schmerz auslöst. Und durch diese Injektion direkt in den Muskel können wir dann einen muskulären Schmerz simulieren. Also im Prinzip ähnlich wie Patientinnen das dann auch über den chronischen Schmerz haben. Hier oben auf der Röntgenaufnahme sieht man auch mal hier, wenn man da so ein Kontrastmittel spritzt, dass sich diese Substanz dann halt hier direkt in dem Muskelbauch auch anlagert. Und da wäre das dann nachher auch so, dass praktisch unsere Substanz dann da so praktisch wirken kann. Wir haben das gemacht, dass wir das wiederholt injiziert haben. Also Sie sehen hier, dass wir ja 8-mal so eine Injektion gemacht haben. Die Patienten haben kontinuierlich die Schmerzintensität dieser Injektion eingeschätzt. Ich zeige Ihnen gleich noch wie. Und wir haben gleichzeitig aber auch noch die Gehirnaktivität gemessen, die dabei durch diesen Reiz ausgelöst wurde. Das ist im Prinzip diese Skala, die wir benutzen, um den Schmerz einzuschätzen. Die geht hier von kein Schmerz bis stärkster Schmerz und man kann dann halt hier diesen Balken hin und her bewegen und damit sozusagen anzeigen, wie schmerzhaft das wahrgenommen wird. Das ist auch wirklich kontinuierlich möglich, sodass also auch, wenn das dann wieder nachlässt, dann kann man wieder runterregeln. Wenn die nächste Injektion kommt, kann man wieder raufregeln. Das sehen Sie hier unten auch, da haben wir das mal dargestellt, wie das dann aussieht. Die schwarzen Punkte sind die Patientinnen mit Fibromyalgie, die weißen Kreise, das sind die gesunden Kontrollprobanden. Und was hier auffällt, das ist die dritte Injektion und man sieht hier die gesunden Kontrollprobanden, die sind hier wieder noch fast bei Null am Anfang dieser Injektion, also sind wieder zurückgegangen zu dem Ausgangswert, während die Patientinnen mit Fibromyalgie, das geht schon gar nicht mehr zurück, die haben praktisch auch am Ende dieses Blocks immer noch eine Schmerzempfindung auf diese chemische Substanz. Und was auch noch auffällt, ist, dass es hier die Injektion 6 von den 8, dass es am Ende dieses Blockes zu nochmal so einem erhöhten zweiten Schmerz kommt. Sie sehen, hier ist nochmal richtig so ein kleiner Peak und der fehlt hier bei den gesunden Kontrollprobanden komplett. Das heißt also, wir haben also auf Verhaltensebene schon mal einmal, dass es nicht mehr bis zum also Nullwert zurückgeht bei den Patienten und wir haben noch mal so einen zweiten Peak am Ende dieser Injektion. Was passiert dabei im Gehirn? Wenn Sie sich noch erinnern an die ersten Folien, wo ich dieses Schmerznetzwerk vorgestellt habe, da ist es genauso, dass bei den Fibromyalgie-Patienten alle diese Areale aktiv sind. Wir haben hier den primären somatosensorischen Kortex, wir haben den anterioren singulären Kortex, wir haben auch was in der Insel, wir haben was im limbischen System, im Thalamus. Während die gesunden Kontrollprobanden vor allem hier im primären somatosensorischen Kortex und im anterioren singulären Kortex was haben. Und im Gruppenunterschied ist vor allem hier die anteriore Insel signifikant geworden. Und wenn Sie sich da erinnern, das ist wieder Teil dieser emotional-motivationalen Komponente. Das heißt also, gerade diese Komponente zeigt eine stärkere Aktivierung bei den Patienten. Als anderes Beispiel habe ich Ihnen noch den neuropathischen Schmerz mitgebracht und hier ganz spezifisch Patienten nach einer Amputation des Armes. Und hier gucken wir uns dann auch wieder in den primären somatosensorischen Cortex-Lokalisation an. Der primäre somatosensorische Cortex, der ist aufgeteilt auch wie die Körperoberfläche. Also hier in der Mitte sind die Füße und die Beine, dann kommt hier der Rumpf und dann sehen Sie hier die Hand und dann das Gesicht. Und wenn Sie das sich anschauen, dann fällt auf, dass das sehr verzerrt ist. Und besonders das Gesicht und die Hand sind hier sehr groß repräsentiert. Und das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie mal gucken, wie empfindlich Sie sind, zum Beispiel wenn man so zwei Punkte gleichzeitig berühren würde, dann ist die Schwelle an der Hand oder auch im Gesicht, wo Sie diese zwei Punkte als zwei verschiedene wahrnehmen, sehr klein. Während am Rücken, da müssen Sie schon sehr weit auseinander gehen, bis Sie da als zwei Punkte merken. Und das spiegelt sich halt hier auch wieder, weil der Rücken halt auch sehr klein im Gehirn repräsentiert ist. Ist die Auflösung da auch nicht so genau. Für die Untersuchung hier ist es ja, die Hand ist amputiert, das heißt, wir können an der Hand ja gar nichts mehr machen. Also gucken wir uns die Gehirnregionen an, die direkt daneben sind. Das ist hier dann das Gesicht oder auch die Mundregion. Und das heißt, wir geben dann entweder Berührungsreize hier an den Mundwinkel oder wir lassen die so einen Kussmund machen, also sowas. Und gucken dann, was diese Bewegung macht. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier bei den gesunden Kontrollprobanden ganz spezifisch hier, wo Sie ja sehen, da an der Seite im Gehirn ist der Mund, da sehen wir dann auch ganz lokal hier diese Aktivierung von der Mundregion. Und bei den Amputationspatienten, die keinen Phantomschmerz haben, ist das ungefähr vergleichbar. Wenn man sich jetzt aber die anschaut, die Phantomschmerz haben, dann sieht man, dass es hier zu so einer Verschiebung kommt und dass nicht nur dieses Lippenareal aktiviert wird, sondern das benachbarte Handareal gleich mit. Das sieht ja hier direkt darüber und da sehen Sie halt auch was. Das heißt also, wenn ich bei der Lippe was mache, kommt dieses Handareal, wo ja keine Hand mehr da ist und wo eigentlich auch kein Einstrom mehr ans Gehirn kommen sollte, wird da mitgenutzt. Und was jetzt hier noch ganz spannend ist, ist, wenn man sich hier unten diese Abbildung mal anschaut, dann sehen Sie, wenn hier die Leute keinen Phantomschmerz haben, dann haben die auch so gut wie keine Aktivierung in diesem Handareal. Aber umso mehr Phantomschmerz da ist, umso mehr Aktivierung ist da auch. Wir nennen das ein korrelativer Zusammenhang, aber das bedeutet im Prinzip, das heißt, wenn das eine viel ist, ist das andere auch viel, wenn das andere wenig ist, ist das andere auch wenig. Gut, was können wir machen, um Schmerzen zu behandeln? Einmal haben wir unser Verhaltenstraining, das führen wir durch in Gruppen mit 5 bis 6 Teilnehmern. Wir machen das in 12 Sitzungen, 90 Minuten und in 3 Sitzungen kommen die Bezugspersonen mit dazu. Das heißt, das ist der Partner, die Partnerin, aber auch möglich guter Freund, guter Freundin. Ist es halt wichtig, dass die schon ein bisschen vertraut miteinander sind und dass die sich auch häufiger mal sehen in der Freizeit. Ich erzähle Ihnen gleich noch warum. Was machen wir in dem Training? Wir machen ein Reduzieren von Schmerzausdruck, also auch schon humpeln, den Rücken sich halten, stöhnen, sprechen über Schmerz. Das ist alles Schmerzverhalten. Das versuchen wir zu reduzieren und wollen stattdessen ein Training von schmerzinkompatiblen, gesunden Verhalten machen. Wie machen wir das? Haben wir beim Fußball so ein bisschen abgeschaut? Die rote Karte. Wenn man Schmerzverhalten zeigt, kriegt man die rote Karte. Was es nicht beim Fußball gibt, ist die grüne Karte. Die kriegt man, wenn man gesundes Verhalten zeigt. Dann kriegt man die grüne Karte. Wir machen das meist so, dass wir das Post-its, gibt's ja in allen möglichen Farben, kann man in Rot und Grün kaufen und dann werden die im Therapieraum, an Bord, an der Wand halt dran geklebt und man bekommt halt dann für das Schmerzverhalten die rote Karte, für das gesunde Verhalten die grüne Karte. Ich darf Ihnen verraten, die rote Karte wird so gut wie nie vergeben. Wenn wir das einmal erklärt haben, was Schmerzverhalten ist, wissen das ja die Patienten auch und die wollen ja alle grüne Karten haben, weil die können sie